Deutschlandfunk Nova. Update.
Es regnet nach wie vor sehr, sehr viel in Deutschland. In mehreren Bundesländern stehen viele Gebiete unter Wasser und das wird viel Geld kosten. Jetzt gibt's schon die ersten in der Politik, die sagen, Leute, wir müssen die Schuldenbremse wieder aussetzen. Das sei eine Haushaltsnotlage. Das ist eins unserer Themen heute im Update-Podcast.
Außerdem sprechen wir über die Großbaustellen der Deutschen Bahn. Ja, von denen wird es einige geben in diesem Jahr. Wie sich das auswirken wird und wie lang sich das dann am Ende hinzieht, wir gucken es uns an.
Und wir sprechen über eine süße Maus. Naja, also vielleicht wird aus der süßen Maus auch eine Horrormaus, man weiß es noch nicht so genau. Das Copyright für die ganz frühe Version von Mickey Mouse, das ist auf jeden Fall abgelaufen und es gibt jetzt diverse Ideen, was aus ihr werden könnte. Ich bin Sonja Meschkat.
Und ich bin Nick Potthoff. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Das Hochwasser sorgt bei vielen Menschen, die in den betroffenen Regionen leben, für schlaflose Nächte. Vor allem, aber nicht nur in Niedersachsen zum Beispiel.
Britta Wagner aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion gibt uns ein aktuelles Update. Britta, wie ist denn jetzt die Lage, nachdem da jetzt ja nochmal neuer Regen runtergekommen ist?
An einigen Flüssen, da steigen die Pegel wieder. In Niedersachsen ist es vor allem im Nordwesten kritisch, zwischen Weser und Ems. Die Behörden warnen etwa vor einer Verschärfung der Hochwasserlage an der Hase im Emsland und an der Hunte bei Bremen. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Probleme. Da fallen wegen des Hochwassers jetzt auch einige Regionalzüge aus. Und auch in Thüringen oder Sachsen-Anhalt gibt es noch keine Entwarnung.
Und zwar, weil es weiter regnen soll.
Ja, der Deutsche Wetterdienst hat seine Dauerregenwarnung für Teile des Landes verlängert, teilweise bis Samstag. Der meiste Regen soll jetzt dann nicht in Nordwest-Niedersachsen runterkommen, sondern in einigen Gebieten eher so rund um die Mittelgebirge. Heißt aber, dass da jetzt auch neue Regionen mit möglichem Hochwasser rechnen, etwa in Hessen oder an den Flüssen Rhein, Main und Neckar. Und auch wo jetzt nicht mehr so viel neuer Regen nachkommen wird, bleibt es angespannt, weil die Deiche so durchnässt sind. Es bleibt viel Arbeit für die Hochwasserhelferinnen und Helfer. Niedersachsen hat jetzt zum Beispiel noch mal 1,5 Millionen neue Sandsäcke aus anderen Bundesländern bekommen, die verteilt werden können. Die Landesregierung rechnet dann noch mit ein paar harten Tagen. Ministerpräsident Stefan Weil appelliert an Unternehmen, dass sie die Hochwasserhelfer weiter von der Arbeit freistellen.
Diese Lage ist noch nicht vorbei. Wir hoffen sehr, dass die angekündigte allmähliche Verbesserung des Wetters dann in Niedersachsen auch endlich mal ein paar Tage gibt, wo das Wasser wirklich mal abfließen kann. Denn das ist der eigentliche Grund für die jetzt bestehende Gefahr, ja, dadurch, dass diese riesigen Wassermassen schon ziemlich lange jetzt auf den Deichen drauf liegen, werden die natürlich immer mürber. Und da muss man höllisch aufpassen. Das geschieht derzeit und, wie ich finde, ausgesprochen professionell.
Und Verluste, die Arbeitgebende bei der Freistellung von Hochwasserhelfern machen, können sie sich übrigens vom Land erstatten lassen.
Wo wir schon beim Thema Geld sind, Britta, das wird ja auch gerade diskutiert, wie diese Schäden und mehr Hochwasserschutz eigentlich bezahlt werden sollen. Kann man schon abschätzen, wie teuer das wird?
Nein, also dazu gibt es noch keine verlässlichen Zahlen. Die Höhe dieser Schäden, die wird man erst so richtig sehen können, wenn das Hochwasser wieder weg ist. Niedersachsen Ministerpräsident hat für besonders betroffene Leute schon mal einen Hilfstopf vom Land in Aussicht gestellt, ähnlich wie 2017. Damals gab es 10 Millionen Euro. Wie viel Geld es jetzt dieses Mal geben könnte, das hat er aber noch nicht gesagt.
Okay, jetzt ist Katastrophenschutz, glaube ich, vor allem Ländersache. Aber gibt es jetzt dann auch eine Debatte, ob sich der Bund dann auch stärker beteiligen soll?
Ja, das stimmt beides. Vor allem Haushaltspolitiker von der SPD haben die Möglichkeit ins Spiel gebracht, wegen des Hochwassers auch nochmal die Schuldenbremse auszusetzen, so wie es auch für das A-Hochwasser 2021 gemacht wurde. Da ist noch nichts beschlossen. Der Sprecher der Bundesregierung will da bisher noch nichts zusagen. Und von der Opposition und auch von Kommunen kommt an dieser Idee auch Kritik. Bundeskanzler Olaf Scholz selbst hat sich noch nicht geäußert, aber er plant jetzt offenbar nach Niedersachsen demnächst auch in Sachsen-Anhalt die Hochwassergebiete zu besuchen. Details zu diesen Besuchsplänen gibt es aber noch nicht.
Britta Wagner war das aus unserer Nachrichtenredaktion mit einem Update zur Hochwasserlage.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ja noch Anfang des Jahres, ne? Da kann ich ja mal fragen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wie oft fährt die Bahn meinen Zeitplan vor die Wand? wenn ich mal einen Blick in die Bahnglaskugel werfe, dann glaube ich ziemlich häufig, weil da gibt es eine Menge Baustellen und eine Menge Verspätungen, die auf uns zukommen.
I love it, diesen Spruch, den müssen wir irgendwo einrahmen lassen. Die Bahn ist nämlich im Renovierungsmodus und saniert dieses Jahr richtig, richtig viele Bahnstrecken. Los geht's zum Beispiel mit der Sperrung der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Das ist eine der meistbefahrenen Bahnstrecken Deutschlands überhaupt. Anna-Katharina Küsters aus unserem Nova-Team, wie lang ist die denn dicht?
Also laut Plan jetzt erstmal für 3 Wochen. Das sind aber nur die Vorboten, denn in diesen 3 Wochen werden noch größere Sanierungen vorbereitet. Die sollen dann ab dem 15. Juli starten und dann ist die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim erstmal bis Ende des Jahres dicht. Also Leute, die da lang müssen, ja, die müssen jetzt auf Busse umsteigen und später dann auch. Der Fernverkehr wird umgeleitet und braucht dann, wenn alles gut geht, etwa 30 Minuten länger. Dass das Jahr direkt mit der Sperrung genau dieser Strecke beginnt, passiert mit Absicht, hat Achim Strauß von der Deutschen Bahn dem ZDF gesagt.
Denn über diese Strecke führt jede 7. Reise im Fernverkehr. Und deswegen werden unsere Fahrgäste schon nach Abschluss dieser Sanierung, also Ende 2024 bundesweit, deutlich spüren, dass sich die Pünktlichkeit im Netz verbessert.
Auf der Strecke fliegen jetzt also alle alten Gleise und Signale raus und werden komplett erneuert, mit der Hoffnung, dass die Züge dann pünktlicher sind.
Okay, also das wäre dann eine Riesenbaustelle. Wird es dann mehrere davon geben?
Ja, leider. Also an der Rheintalbahn zum Beispiel, das ist die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel in der Schweiz. Da kommt dann im August eine 3-wöchige Vollsperrung auf die Kunden und Kundinnen der Bahn zu. 2017 sind da die Bahngleise sogar schon mal abgesackt, während man einen Tunnel unter der Rheintalbahn durchgebaut hat. Da ging dann erstmal für Wochen gar nichts mehr und jetzt wollen Bahn und Bund die Strecke mit 14,2 Milliarden Euro wieder fit machen. In Magdeburg ist der Bahnverkehr gerade übrigens auch eingeschränkt, zum Glück aber jetzt nicht so lange. Also da gibt's Bauarbeiten im Hauptbahnhof in Magdeburg und einige Züge können deshalb jetzt die ganze Woche bis Montag nicht halten da. Die müssen dann einen Umweg fahren, der bis zu 30 Minuten länger dauert, zum Beispiel die IC-Linien 55 und 56.
Kann man denn dann sagen, dass Ende 2024 dann Schluss ist mit den ganzen Bauarbeiten oder geht's einfach irgendwie doch weiter?
Es geht leider weiter. Also dieses Jahr ist eigentlich nur der Anfang. Bis 2030 sollen in Deutschland 4000 Schienenkilometer auf 40 unterschiedlichen Streckenabschnitten saniert werden. Da kommt also echt noch was auf uns zu. Ja. Und hauptsächlich geht es dabei halt tatsächlich in Anführungsstrichen nur darum, alles einmal auf den neuesten Stand zu bringen. Professor Christian Böttger ist Bahnexperte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Der hat dem ZDF gesagt, dass er die Sanierungsmaßnahmen eher kritisch sieht.
Für 7 Jahre kann man immer sagen, wir bauen gerade, deswegen erwartet bitte keine Pünktlichkeit von uns. Und die Bahn hat eben andere Managementprobleme. Sie hat eben eine Überlastung des Netzes, die also dadurch nicht gelöst wird.
Das Schienennetz ist seiner Meinung also zu klein und neben den Sanierungen der Gleise sollten eigentlich direkt neue Schienen gebaut werden.
Wir haben immer wieder dieses Thema Bahn. Ne? Und man sieht ja in Nachbarländern zum Teil, wie es besser läuft. Wir haben ja auch zum Beispiel die Schweiz, die immer so als Vorbild in Sachen Bahn und Pünktlichkeit gilt. Warum kriegen die das so viel besser hin als wir?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also einer davon ist zum Beispiel, dass in der Schweiz mehr Geld in die Bahn fließt. Nur mal als Vergleich, 2022 hat die Schweiz pro Kopf 450 Euro in die Schieneninfrastruktur gesteckt. In Deutschland waren das in dem Jahr gerade mal 114 Euro pro Kopf der Bevölkerung. Also echt ein deutlicher Unterschied. Ja. Und natürlich ist das Land halt deutlich kleiner als Deutschland. Ne? Also die Strecken sind noch mal kürzer und dann gibt es halt weniger Möglichkeiten, dass zum Beispiel jetzt technisch was schief läuft oder so.
Okay, also die Pünktlichkeit der Schweizer Bahn wird die Deutsche Bahn wohl kaum erreichen. Das hast du uns jetzt nochmal eindrucksvoll erklärt. Vor allem mit Blick auf die großen Sanierungspläne, die dieses Jahr anstehen. Einen Überblick über alle großen Sperrungen, die bevorstehen, hatte Anna-Katharina Küssers aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Und wir können uns merken, Vorsatz der Deutschen Bahn im neuen Jahr, pünktlicher werden, das wird jetzt schon schwierig. Ihr seid also nicht allein mit euren gescheiterten Vorsätzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Konflikt im Nahen Osten droht sich weiter zu verschärfen. Ihr habt es schon gehört, auch bei uns in den Nachrichten. Die israelische Armee hat gestern einen Hamas-Anführer getötet in Beirut, der Hauptstadt des Libanon.
Die Hamas und die verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon, die kündigen Vergeltung an. Wir schauen jetzt auf die aktuelle Lage mit unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv. Julio, Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat vor heute gegen 17 Uhr eine Rede angekündigt. International wächst die Sorge vor einer Eskalation. Wie gefährlich ist die Situation gerade?
Die Situation ist gefährlich. Wir wissen ja gerade hier im Nahen Osten und seit dem 7. Oktober, dass eigentlich ja jede kleine Aktion die Lage eskalieren kann. Das ist hier immer die Gefahr. Was jetzt speziell die gestrige Aktion anbelangt, also der Tod des Hamas-Funktionärs, zu dem sich Israel übrigens nicht bekannt hat, aber man geht davon aus, dass es Israel war, da rechnen jetzt viele eigentlich nicht damit, dass die Situation weiter eskalieren wird, dass dieser Krieg größer wird. Es wurde heute hier in den Medien in Israel wirklich heftig darüber diskutiert, was bedeutet das eigentlich jetzt für diesen Krieg, und man geht hier davon aus, dass die Hisbollah, wie gesagt, nicht stärker mobilisieren wird und der Krieg damit weiter eskaliert. Wahrscheinlich gilt unter vielen Experten ein Szenario, das möglicherweise nun als Vergeltung für eine mögliche israelische Tatbeteiligung jüdische Einrichtungen weltweit zur Zielscheibe werden könnten. Auch das ist ja sozusagen ein wirklich sehr wahrscheinliches Szenario, dass hier Terrorgruppen eben solche Institutionen weltweit dann auch ins Visier nehmen.
Das heißt, die israelische Armee und auch die Menschen in Israel, die gehen jetzt mit was für Gedanken oder mit was für Zielen in diese Situation rein, gerade wenn sich die Lage eben auch in den Nachbarländern zumindest so zu spitzen scheint.
Naja, ihr habt ja diese Rede von Nasrallah schon angesprochen, da blickt man natürlich wirklich gespannt darauf, aber die Frage ist ja immer, ist es denn, oder was bringt es der Hisbollah, wenn sie jetzt in diesen Krieg eingreift? Und wir wissen, dass die Hisbollah ja im Wesentlichen vom Iran auch fremdgesteuert wird, dass letztlich es um die Interessen des Irans geht, und man kann das Ganze zuspitzen auf eine Frage, die dann lautet, wann ist der Iran bereit, die Hisbollah zu opfern? Denn klar ist, wenn es zu einer größeren militärischen Aktion kommt, dann ist Israel gefährdet, weil die Hisbollah ein massives Waffenarsenal hat, das wirklich auch Israel sehr, sehr wehtun kann, weil die Abwehr sicherlich nicht alles abfangen könnte. Aber es würde auf der anderen Seite bedeuten, dass die Hisbollah sicherlich möglicherweise ausgelöscht wird, weil Israel dann sehr, sehr massiv in den Libanon, in den Südlibanon eindringen würde, und die Hisbollah, glaube ich, auf breiter Front, so haben uns das einige Generäle in Hintergrundgesprächen auch erklärt, auslöschen würde. Und da stellt sich, wie gesagt, diese Frage, wann will der Iran die Hisbollah opfern? Und dann sagen viele, nicht bei dem jetzigen Konflikt, eher bei einem Konflikt, der aussehen könnte, ich sag's mal so, dass es um das iranische Atomprogramm geht. Wenn etwa die Vereinigten Staaten und Israel den Iran wegen des Atomprogramms angreifen würden, dann wäre das eine Situation, wo Iran dann auch die Hisbollah opfern könnte. Wie gesagt, viel Konjunktiv.
Ja, genau. Aber trotzdem, lass uns noch mal beim Iran bleiben. Da sind ja am Nachmittag bei einer Explosion mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Passiert ist das bei einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Tötung des iranischen Generals Soleimani. Ist das ein Thema in Israel?
Es ist ein Thema. Auch hier sehen wir die Bilder aus dem Süden des Irans permanent. Und auch da wird diskutiert, ob nicht etwa möglicherweise Israel tatbeteiligt sein könnte. Aber das spricht wirklich vieles dagegen. Das ist eigentlich nicht, um es mal so zu formulieren, der Stil. Israel setzt bei solchen Vergeltungsaktionen eigentlich auf sehr präzise und, wie Sie es selber oft bezeichnen, chirurgische Angriffe und Aktionen. Wir haben das gestern gesehen, wir kennen das aus der Vergangenheit. Auch bei Soleimani selber, wo ja eigentlich die USA, aber möglicherweise auch eben Israel tatbeteiligt waren, war es sehr, sehr präzise. Da wurden bestimmte Personen ausgeschaltet, dass eine Bombe gelegt wird, bei der Hunderte und darunter auch viele, viele Zivilisten zu Schaden kommen. Das ist eigentlich nicht so der Stil, wenn Israel Vergeltungsaktionen ausübt.
Über die aktuelle Lage in Israel. Infos für euch von unserem Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Netz trendet gerade nämlich eine wahre Comic-Legende. Mickey Mouse. Grund zum Jahreswechsel ist das Copyright abgelaufen. Für eine ganz frühe Version von Mickey, falls man die noch kennt, die hieß Steamboat Willie.
Genau, so hat er mal geheißen, ganz am Anfang. Und jetzt gibt's natürlich schon sehr düstere Vorahnungen, was mit dieser Ikone alles angestellt werden kann. Erste Regisseure haben zum Beispiel angekündigt, hey, geil, kein Copyright mehr. Da machen wir jetzt einfach einen Horrorfilm mit der berühmten Mickey Maus.
Unser Reporter Stefan Beuting, der erzählt euch, was da gerade passiert und warum Mickeys Verwandlung in eine Horrorfigur am Ende irgendwie auch eine Art Rückkehr zu den Wurzeln ist.
In den 50er Jahren lief es im Kino nicht ganz so gut. Walt Disney kam damals auf die Idee, seine gezeichnete Maus in Lebensgröße aufzuplüschen, Puppenspieler reinzupacken, sie quasi knuddelbar zu machen. Und um das Ganze herum ein Multimillionen-Dollar-Freizeitpark-Konzept zu stricken. Gut 70 Jahre später ist das die Kulisse für den geplanten Horrorfilm Mickey's Mousetrap. Where the hell did he go? Eine Gruppe Jugendlicher läuft durch so einen Freizeitpark, abends, als keiner mehr da ist. Einer nach dem anderen geht einer Maus in die Falle. Einer Maus, die ihn jeweils nach dem Leben trachtet. Sag mal, dürfen die das? Unsere redlich gute, süße kleine Mickey Maus einfach dazu benutzen, Jugendliche abzumetzeln? Rein rechtlich? Offenbar ja. Eigentlich wäre das schon in den 80er Jahren möglich gewesen. Aber Disney erkämpft damals vor Gericht, die Kontrolle über seine Mickey Maus zu behalten. Der Copyright-Term Extension Act wird erlassen. Das Gesetz hat einen Spitznamen. Mickey Mouse Protection Act. Doch nun läuft auch diese 40-jährige Verlängerung aus. Allerdings nur, weil das rechtlich geht, ist es okay, diese mutige, schlaue, vorbildhaft übereifrige Maus jetzt auf einmal so gewalttätig werden zu lassen? Für die meisten, die Mickey nach 1940 kennengelernt haben, ist das nämlich ein heftiger Twist. Die Post-1940er Mickey hilft jedem, der Hilfe braucht, egal wie mühselig oder gefährlich die Aktion. Sie ist dabei maximal gutmütig und ausgeglichen, korrekt und fair. Durch ihre großen Augen schaust du direkt tief in eine blütenweiße Cartoonseele. Das Interessante, diese Version hat kaum etwas mit der Mickey Maus zu tun, deren Copyright jetzt ausläuft. Die Maus aus Steamboat Willie von 1928, die redet nicht, sie pfeift nur. Und das im Takt der Schiffshörner und auf all das, was für uns heute moralisch okay ist. In einer Musical-Szene malträtiert Mickey zu Soundzwecken eine Katze. Später würgt er eine Ente und zieht ihr den Hals lang. Als ein Papagei Mickey nervt, schaut er ihn aus seinen damals noch knopfkleinen Augen verschlagen an, wirft einen Eimer nach ihm, trifft ihn und lacht danach hämisch. Richtig fies.
Der Mickey Maus hat Minnie Maus gesagt, du sollst mich küssen, aber die wollte das nicht.
Mhm. Gleiches Jahr, anderer Film, nämlich Plane Crazy, zu Deutsch Bruchlandung.
Der hat dann ein Looping gemacht und dabei hat Minnie Maus dann halt Angst bekommen und dann hat er nochmal gefragt, willst du mich küssen? Und dann hat er sie einfach auf den Mund geküsst.
Mickey Maus goes Luis Rubiales. Während der aber nach seiner Kussaktion sein Amt als Präsident des spanischen Fußballverbandes verliert, baut Mickey darauf ihre Weltkarriere auf.
Mickey Maus würde in den heutigen Filmen niemals Minnie küssen, ohne dass sie es nicht wollte.
Irgendwas muss passiert sein. Der Disney-Experte Daniel Kotenschulte erklärt das in DLF Kultur so.
Disney hat wirklich diese Figur nach sich selbst gestaltet. Und er verwandelte sich tatsächlich in so einen mächtigen, aber auch weisen Studio-Boss. Und da passte nicht mehr dieser freche, kleine, anarchische Kerl.
Rabiat, anarcho, rücksichtslos. Mickey als Splatter-Figur bewegt sich daher in gewisser Weise ein Stück zurück zu den eigenen Wurzeln. Walt Disney ändert sich im Laufe der Jahre, die Zeiten ganz allgemein sowieso. Die Figur Mickey Maus, die war über weite Strecken allerdings dann doch ikonisch erstarrt. Jetzt, in dem Moment, wo der milliardenschwere Konzern die Kontrolle abgeben muss, macht sie eine Art Entwicklungsschub, eine Art Midlife-Crisis mit 95.
Es ist halt das Besondere bei Mickey, dass er nicht nur eine Figur ist, sondern das Emblem einer Firma. Auch nicht nur das Emblem einer Firma, sondern möglicherweise auch das Emblem Amerikas.
Und gibt uns einen Blick auf eine Welt, in der Krise auf Krise folgt und in der Politiker zu Wahlen antreten, die am liebsten alles kurz und klein sägen würden. Ganz folgerichtig, dass sich diese unsterbliche Mickey Maus in ihrer bislang dunkelsten Version zeigt. Sicher ist nur, es wird nicht die letzte sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ja eine kuriose Geschichte. Ein chinesischer Austauschschüler in den USA, der ist tagelang vermisst worden. Alles sah nach einer Entführung aus, also nach Kidnapping, bis der Schüler am Wochenende wieder aufgetaucht ist. In einem Zelt in den verschneiten Bergen im US-Bundesstaat Utah, halb erfroren und ziemlich hungrig.
So, und die US-Behörden, die gehen anscheinend davon aus, dass das kein Fall von Kidnapping war, sondern Cyber-Kidnapping. Okay, das muss man erstmal verstehen, was da los gewesen ist und wie dieses Cyber-Kidnapping eigentlich funktioniert. Und deswegen sind wir froh, dass Julia Kastein da ist in Washington. Das ist unsere Korrespondentin, die kann uns ein bisschen mehr zu diesem Fall erklären. Julia, also das klingt ja schon irgendwie halbwegs verworren. Was ist denn da jetzt genau passiert?
Ja, also dieser junge Mann, Kai Juan aus China, der ist erst 17 Jahre alt und macht gerade ein Austauschjahr an einer Highschool in Riverdale. Das ist ein Vorort von Salt Lake City, der Hauptstadt von Utah. Das ist ganz im Nordwesten der USA, Bergregion. Und dort haben Juan diese Cyber-Kidnapper kontaktiert und ihm eingeredet, dass seine Familie zu Hause in China Probleme bekommt, wenn er sich nicht isoliert, Fotos und Sprachnachrichten von sich selbst macht und so selber vortäuscht, dass er gekidnappt worden ist. Das hat er dann auch gemacht. Seine Highschool hat ihn dann vergangene Woche Donnerstag, hat die Polizei alarmiert, weil Juan nicht in den Unterricht gekommen ist. Seine Gastfamilie hatte zu dem Zeitpunkt übrigens noch gar nicht gemerkt, dass Kai fehlt. Dann wurde sehr intensiv nach ihm gesucht und dann ist Kai schließlich in einem Zelt nur mit Schlafsack und Heizdecke gefunden worden. Am Sonntag war das. Es geht ihm gut. Er wollte erstmal nur mit seinen Eltern telefonieren und die hatten in der Zwischenzeit eben tatsächlich immerhin ein Lösegeld von umgerechnet 80.000 US-Dollar. Das sind was 75.000 Euro ungefähr bezahlt, weil sie eben geglaubt haben, dass ihr Sohn tatsächlich und nicht nur virtuell entführt wurde.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, da wird also erstmal mit oder über die Familie dann durch diese Kidnapper in Anführungsstrichen so viel Druck ausgeübt auf ein anderes Familienmitglied, das eben im Zweifelsfall in einem anderen Land ist, der glaubt das und sagt dann, okay, also alles, was ihr jetzt von mir wollt, ich mache das.
Ja, genau. Also wie genau die Cyber-Kidnapper ihn dazu gebracht haben, das ist auch noch unklar. Laut Polizei haben sie ihm eben ganz allgemein wohl damit gedroht, dass seine Familie Schwierigkeiten bekommen würde zu Hause. Wie genau, das weiß ich auch nicht. Aber ein 17-Jähriger, ich glaube, der sehr weit weg ist eben von zu Hause und aus einem sehr repressiven Land kommt, wo Leute ja schnell mal erhebliche Schwierigkeiten bekommen, wenn sie den Anweisungen von Autoritäten nicht folgen, da ist es dann der Staat. So ein Teenager ist eben offensichtlich vulnerabel. Und diese Geschichte, die zog sich offenbar ja auch einige Wochen hin, denn schon in der Woche vor Weihnachten hatte die Polizei Juan schon mal woanders aufgegriffen in der Wildnis und damals hatte er behauptet, er wolle eben campen. Die Behörden gehen aber davon aus, dass er damals eben auch schon auf Druck der Kriminellen gehandelt hat, damit die das Lösegeld erpressen kommen. Damals hat es nicht geklappt, aber dann eine Woche später eben doch.
Und jetzt haben sie ihn ja auch irgendwo in den Bergen von Utah gefunden, halb erfroren. Das klingt relativ dramatisch. Wie hat die Polizei ihn jetzt überhaupt wieder gefunden?
Also sie haben wohl zum einen seine letzten Bank- und Handydaten ausgewertet, also wo er zuletzt seine Kreditkarte benutzt hat, wo sein Handy lokalisiert werden konnte. Er hatte offenbar auch mehrere Handys für den Kontakt mit diesen Cyberkriminellen. So konnten sie das ganz gut eingrenzen. Dann ging es weiter mit Drohnen und Suchmannschaften und am Ende hat dann ein Polizist ihn gefunden an eben einem verschnörten Berghang mitten in ziemlich dichtem Gestrüpp und immerhin rund 40 Kilometer von seinem Gasthaus entfernt. Und er war eben wirklich halb erfroren, sehr verängstigt, wollte zunächst eben telefonieren mit seinen Eltern und dann, weil er wirklich Hunger hatte, erstmal einen Cheeseburger bekommen.
Hat
auch geklappt.
Okay, ja. Gut, dass das geklappt hat.
Wenigstens für, genau.
Kann man denn unabhängig davon sagen, wir haben jetzt drüber gesprochen, das ist Cyber-Kidnapping nennt man das. Ist das jetzt wirklich ein Problem, wo man sagen kann, das wird immer häufiger?
Also laut FBI ja, und das ist auch wohl keine neue Masche. Das gibt's wohl in verschiedenen Abwandlungen schon seit Jahrzehnten. Aber in letzter Zeit suchen sich diese Cyberkriminellen eben hauptsächlich Austauschstudenten aus und sehr gerne aus China. Um wie viele es da genau geht, das sagt die Polizei nicht. Berichtet wird hier in den Medien immer mal von Einzelfällen. Aber das Problem ist immerhin so groß, dass die chinesische Botschaft in Washington jetzt ihre Staatsbürger aufgefordert hat, also die, die in den USA sind, besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein, um sich eben vor dieser Form von Cyberkriminalität zu schützen.
Sagt Julia Kastein, Korrespondentin in Washington über Cyberkidnapping. Ein chinesischer Austauschschüler wurde von Erpressern dazu gebracht, sich in die Berge zurückzuziehen, um seine Entführung vorzutäuschen. Das hat die Eltern 75.000 Dollar gekostet und ihm den Cheeseburger gebracht.
Ja.
Eher ein teurer Burger gewesen, würde ich sagen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.